Herzlich willkommen in den Mediennachrichten für den 16. Januar. Heute soll es hier um gute Momente und Abgründe des Internets gehen. Und zwar blicken wir auf den öffentlich-rechtlichen Versuch, Jugend-, Internet-, Kulturtrends nachzuahmen oder dort aufzuspringen. Wir gucken uns YouTube-Tutorials und ihre Lebensnähe an und wir werfen einen kleinen Rückblick auf den 35. Kongress des Chaos Computer Clubs beziehungsweise auf einen Aspekt, der dort eine Rolle spielte, nämlich Gewalt gegen Frauen im Internet. Und wir steigen ein mit Funk. Die Rede ist nicht vom Rundfunk, sondern einem Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Medien im Internet. Funk richtet sich an eine Zielgruppe von 14- bis 29-Jährigen auf Plattformen wie YouTube oder Facebook. Vor kurzem hat Funk seinen zweiten Geburtstag gefeiert mit mehr als 1,2 Milliarden Videoaufrufen. Allein auf YouTube scheint Funk eine Erfolgsstory zu sein. Doch es gibt auch vereinzelte Kritik aus der Netzgemeinde. Gunnar von Radio Korax sprach darüber unter anderem mit dem Funk-Presseteam sowie dem Fernsehkritiker Holger Kreimeier und fragte sich, wie funkt Funk mit seinen Kritikern?
Mit Funk wollen die Öffentlich-Rechtlichen die jüngeren Menschen erreichen. Mit Unterhaltung, Wissenschaft und journalistischen Inhalten.
Mir wurde im Vorgespräch gesagt, ich soll nicht so sehr auf Funk eingehen. Da ging es besonders drum, da werde ich rausgeschmissen. Aber
da würde ich Sie wirklich drum bitten, weil Funk, da können wir jetzt nichts zu sagen.
Ja, das waren ja die öffentlich-rechtlichen Angebote, wo ich das am deutlichsten gesehen habe, weil die ja auch am engsten mit der Community im Internet vernetzt sind. Bei der Tagesschau lesen sie ja keine Twitter-Kommentare vor meistens.
Nee, das stimmt. Okay, ich danke Ihnen. Ne?
Okay, also wenn es zu Funk geht, dann soll ich ruhig sein.
Gut.
Ja gut, tschüss.
Mein erster Berührungspunkt war, ich habe halt irgendwann davon erfahren, dass es eine Art Jugendsender geben soll von ARD und ZDF. Da habe ich noch gedacht, naja gut, wenn Sie meinen, dass das noch als spezielle P-Gruppe erfasst werden soll, bitteschön. Aber dann hieß es ja, nee, Jugendsender doch nicht. Wir machen stattdessen im Internet ein Netzwerk. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir machen das auf YouTube vor allem. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich ja gleich so gedacht habe, YouTube ist doch eigentlich ein privater Konzern. Wie kann man auf YouTube denn jetzt als öffentlich-rechtlicher Sender Programm machen? Weil ich meine, es wird ja auch nicht bei McDonald's öffentlich-rechtliches Fernsehen gemacht.
Funk. Kennen Sie das? Falls die Antwort Nein lautet, Katrin Ruther, Leiterin der Hauptredaktion Junge Angebote des MDR im Internet, kann nachhelfen.
Also ARD und ZDF haben sich zum Ziel gesetzt, mit Funk die 14- bis 29-Jährigen in Deutschland zu erreichen und haben durch Mediennutzung und auch durch Interviews, durch Tests gelernt, dass sie das in ihrem bisherigen Programm, also linear, Radio als auch Fernsehen, nicht in vollem Maße tun. Und deswegen ist die Idee entstanden, wirklich mal zu schauen, wo konsumieren eigentlich 14- bis 29-Jährige Inhalte, wo schauen sie Videos, was bewegt sie in sozialen Netzwerken, was sind eigentlich ihre Themen und haben gesagt, dafür brauchen wir ein eigenes Angebot. Und dieses Angebot ist Funk, was 14- bis 29-Jährige da abholt, wo sie zu Hause sind, wo sie ihre Medien konsumieren. Also zum Beispiel auf YouTube, auf Facebook, seit neuestem auch auf TikTok. Das heißt also, das ist ein Content-Netzwerk. Für ARD und ZDF ist das was Neues, ein Angebot zu haben, das wirklich auf Drittplattformen und im Web zu Hause ist und was keinen linearen Ausspielweg hat.
Es ist also dringend an der Zeit, über Funk zu sprechen. Denn obwohl viele damit erstmal nichts anfangen können und vielleicht an Rundfunk denken, sind Funkangebote wie Game 2, Rocket Beans oder Valulis sieht fern zumindest in meinem Umfeld nicht unbekannt. Doch mein Versuch, eine Bilanz nach 2 Jahren Funk zu ziehen, gestaltete sich als schwieriger, als ich zunächst angenommen hatte. Zunächst verwies mich das Funk-Presseteam an den MDR. Dort konnte man Teile meiner Fragen, vor allem die kritischen, aber nicht im Detail beantworten. So wurde etwa meine Frage nach Gründen für die Sperrung eines funkkritischen Interviews auf YouTube folgendermaßen beantwortet.
Na, also wir kommen jetzt einfach in so eine, ja, wie soll ich sagen, nicht Problematik, aber in so einen Vorgang, was jetzt sehr schwierig ist, was diese Auslegung Ihres Interviews hier angeht. Ja, also wir können jetzt nicht über alle Formate sprechen, die in dem Funknetzwerk sind, weil wir hier als MDR, ja, Hauptredaktion Junge Angebote, einzelne Formate für Funk verantworten. Das kann man, wenn man das recherchiert, auch rausfinden, welche das sind. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir über die sprechen.
Eine weitere Anfrage für einen Interviewtermin beim Presseteam von Funk führte zu folgendem Schriftwechsel.
Leider muss ich Ihre Interviewanfrage absagen und kann Ihnen keinen neuen Interviewpartner anbieten.
Könnten Sie mir bitte den Grund für die Absage näher erläutern? Wäre Ihnen alternativ eine schriftliche Beantwortung möglich?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen schriftlich.
Einen Grund für die Absage habe ich bislang nicht erhalten. Dafür jedoch die schriftlichen Antworten. War meine Ausgangsfrage eigentlich eher der Natur, welche Bilanz kann man ziehen nach 2 Jahren Funk als öffentlich-rechtliche Plattform, hat sich diese Frage nun vielmehr verändert. Wie geht Funk mit Kritik um? Meine Frage zum Umgang mit kritischen Äußerungen an einzelnen Formaten von Funk blieb aber leider auch in der schriftlichen Auseinandersetzung mit dem Funk-Presseteam unbeantwortet. Scheinbar kein Einzelfall.
So, was ist passiert? Wenn ihr mir nicht auf Twitter folgt, wenn ihr meinen Blog nicht regelmäßig lest, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen haben, dass ich in Kollaboration mit Drolnegül und Dorian letzten Freitag einen offenen Brief an ARD, ZDF und Funk verfasst habe. In dem Brief ging es darum, dass Jäger und Sammler zusammen mit Susie Grime immer und immer weiter Videos veröffentlichen, die nachweislich Halbwahrheiten, Falschinformationen verbreiten und so weiter und so fort. Gestern kam dann die Antwort von Funk und die war überraschenderweise nicht überraschend, denn im Prinzip wurde nicht auf einen einzigen Punkt eingegangen, der in dem Brief angesprochen wird. Es wurde letztendlich nur ja alles abgeschmettert, abgewiesen und gesagt, ja, können wir nicht nachvollziehen, tut uns leid.
Eine wirkliche, inhaltliche Auseinandersetzung mit der Kritik des YouTubers Dr. Rand an dem Funkformat Jäger und Sammler fand nicht statt. Interessant jedoch, kurz darauf richtete sich das Format Jäger und Sammler mit einem Aufruf zum gemeinsamen Dialog unter anderem an den Dr. Rand. Der Dialog scheiterte jedoch an der mangelnden Kompromissfähigkeit von Jäger und Sammler. Weder wollte man sich online mit den Kritikern unterhalten, noch gestand man dem Betreffenden die Möglichkeit der Vermummung zu. Hinzu kommt noch, dass man im Einladungsvideo von Jäger und Sammler folgende Aussage des Dr. Rand:
Eine Person, die meiner Meinung nach keine Gelder aus dem Rundfunkbeitrag erhalten sollte, da sie auf eine unprofessionelle Art und Weise nachweislich falsche und radikal ideologisch motivierte Inhalte vor ein jugendliches Publikum trägt.
In einen gemeinsamen Kontext mit folgenden von Jäger und Sammler zitierten Hasskommentaren stellte:
Friedemann Karik, ich verachte dich so dermaßen. Ich hoffe, du verlierst deine Familie und deine Kinder. Einfach alles und bekommst einen bösartigen Schlaganfall. Und verreckst, du hast es verdient. Diese Info würde mich so glücklich machen, dass du verreckt bist, du Lügner.
Was zum Teufel ist das für ein geltungsbedürftiger Haufen Scheiße? Alter, dann geh doch zurück in dein Heimatland, wenn es dir hier nicht gefällt.
Holger Kreimeier, bekannt geworden als Online-Fernsehkritiker, hat ebenfalls negative Erfahrungen mit Funk gemacht.
Ja, es gab von Y-Kollektiv eine Reportage, Hass ist ihr Hobby hieß das. Da ging es um die sogenannten... Das ist so ein etwas skurriler Mensch, der in Bayern wohnt und der seit Jahren im Grunde von Hatern terrorisiert wird. Die haben rausbekommen, wo er wohnt. Er wohnt in so einem kleinen Dorf. Das ist so eine Art Pilgerort geworden für viele. Und da hat das Y-Kollektiv einen Bericht drüber gemacht und ich habe mich darüber kritisch ausgelassen, weil ich meine, dass man im Grunde dasselbe gemacht hat, was man den anderen eigentlich vorwirft, dass man nämlich auch diesen mehr oder minder belästigt hat mit dieser Reportage. Und das habe ich kritisch kommentiert und dokumentiert mit einem eigenen Beitrag, in dem ich natürlich auch Ausschnitte verwenden musste aus dieser Originalreportage, sonst kann man es ja nicht dokumentieren, was man meint. Mit Quellenangabe natürlich. Und das ist dann gesperrt worden von Funk. Und ich habe dann dagegen Beschwerde eingelegt. Und bei YouTube ist es halt so, dass, wenn man Beschwerde einlegt, wiederum dann derjenige, der es gesperrt hat, sich äußern muss und eine Erklärung abgeben muss. Ja, und die ist dann aber nicht erfolgt. Also nach einer gewissen Sperrfrist ist das Video dann wieder freigeschaltet worden und jetzt kann man es wieder sich anschauen. Insofern, ja, war das im Grunde eher sowohl der Versuch, mal auf die Schnelle jemanden hier erstmal mundtot zu machen, um dann aber letztendlich das Ganze dann nicht weiter zu verfolgen, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, die Argumente haben ein bisschen gefehlt.
An das Funk-Presseteam gewandt, stellte ich daher die folgende Frage. Wieso wurde das Video von Holger Kreimeier zunächst gestrikt, dann aber kurze Zeit später wieder freigegeben, obwohl es sich laut einem Statement von Funk dabei um einen Urheberrechtsverstoß gehandelt hat?
Grundsätzlich kommt es nur zu einem Strike, wenn eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Ausschnitte aus unseren Videos verwendet werden, ohne dass die Verwendung von uns gestattet wurde oder die Grenzen des Zitatrechts beachtet sind. Wir striken dabei unabhängig von der inhaltlichen Aussage der Videos. Als öffentlich-rechtliche Institution achten wir darauf, dass andere nicht durch die Nutzung unseres Materials Reichweite aufbauen, kommerziell daran verdienen etc. Als Beispiel: Wenn jemand ein Wumms- oder Datteltäter-Video nimmt, ein neues Video damit herstellt, das zum überwiegenden Teil aus unserem Material besteht, einen neuen Kanal damit aufbauen will und eventuell dieses Video zusätzlich noch monetarisiert, dann liegt nach deutschem Recht eine klare Urheberrechtsverletzung vor, gegen die wir entsprechend vorgehen. Auch wenn dieses Vorgehen vor allem bei gegen uns gerichteten Videos immer mal wieder den Vorwurf der Zensur auslöst, geht es uns allein um die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Verstößen. Ein Video, welches innerhalb des deutschen Urheberrechts unsere Inhalte zitiert, haben wir noch nie gestrikt.
Dabei fallen mir zwei Sachen auf. Erstens, die Antwort geht nicht auf die von mir gestellte Frage ein. Und zweitens, diese Aussage übernimmt wörtlich Teile der zum damaligen Vorgang bereits gemachten Pressemitteilung von Funk. Erkenntnis gewinnt man dabei nicht. Ich wiederholte meine Frage also noch einmal und schrieb an das Presseteam, Zitat: Ihre Argumentation erweckt den Eindruck, dass es sich bei der Sperrung um eine Urheberrechtsverletzung von Herrn Kreimeier gehandelt hat. Wieso wurde diese Verletzung dann nicht weiterverfolgt und das Video wieder freigegeben?
Das Video ist auf YouTube wieder verfügbar, da am Ende des durch die Plattform zur Verfügung gestellten Einspruchsverfahrens, das nach Grundsätzen des US-amerikanischen Rechts abläuft, der Rechteinhaber innerhalb von 10 Tagen nachzuweisen hat, dass er gerichtliche Schritte gegen den Uploader eingeleitet hat. Ob wir in einem solchen Fall auch gerichtliche Schritte einleiten oder einen Urheberrechtsverstoß lediglich temporär auf YouTube verfolgen, entscheiden wir einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung der Schwere der Rechtsverletzung. Nicht in allen Fällen sehen wir es dann als unsere zuvorderste Aufgabe an, jeden Urheberrechtsverstoß auch gerichtlich zu verfolgen. Im Einzelfall, vor allem bei schweren oder wiederholten Verstößen gegen das Urheberrecht, behalten wir uns aber auch diesen Schritt vor.
Dass die von Funk beanstandete Quote von 73% Fremdinhalten aber nach ihrer Argumentation nicht als schwere Urheberrechtsverletzung zu werten ist, macht mich etwas stutzig. Es ging mir ursprünglich nicht ausschließlich um eine Kritik an Funk oder an einzelnen Angeboten von Funk, sondern Funk die Möglichkeit zu geben, sich transparent zu zeigen. Am Ende meiner Recherchen bleibt jedoch der Eindruck, dass eine offene und inhaltliche Auseinandersetzung mit Kritik häufig auf einem sehr oberflächlichen und selektiven Niveau verbleibt. Und ja, auch ich habe selektiert. Die Möglichkeiten, die Funk seinen Partnern bietet, sind sehr vielversprechend. Cold Mirror und Valuli sieht fern etwa sind Formate, die bereits seit Jahren im Kontext anderer öffentlich-rechtlicher Angebote Beachtung finden. Doch ein Teil der Zielgruppe von Funk stellt zu Recht kritische Fragen, deren fehlende oder mangelnde Beantwortung leider in den hier besprochenen Fällen eine unzureichende Reflexionsfähigkeit bei Funk vermuten lässt. Für mich bleibt am Ende nur zu wünschen, dass Funk sich in den kommenden 2 Jahren den Aufruf von Dr. Rand vielleicht zu Herzen nimmt.
Ihr könnt mit dem Zeigen von etwas gutem Willen das Vertrauen der YouTube-Gemeinschaft zurückgewinnen. Ihr könnt zeigen, dass ihr euch Kritik stellt, dass ihr an Inhalten und Ideen interessiert seid, nicht an Oberflächlichkeiten, Emotionen und der Wiedergutmachung persönlicher Kränkungen. Wir hingegen haben unsere Kritik an euch bereits offen dargelegt.
Ihr hörtet einen Beitrag von Gunnar aus dem Radio Korax-Team über das öffentlich-rechtliche Online-Netzwerk Funk und dessen Umgang mit Kritik in der Welt des Internets.
Was haben die Menschen nur ohne YouTube gemacht? Wen haben sie gefragt, wenn sie wissen wollten, wie man sich die Augenbrauen zupft? Was man gegen Schweißflecken macht? Oder wie man die große Liebe findet?
Hallo, hallo!
Bonjour à toutes et à tous!
Salut tout le monde!
La vie,
c'est
difficile.
Pas facile du tout.
Heureusement, les
tutoriels sont
là.
Yes!
Das Leben ist schwierig, aber zum Glück gibt es ja YouTube-Tutorials. Und Arte Creative macht uns das Leben noch leichter. In ihrer Miniserie Das Tutorial werden die wichtigsten Fragen fürs Leben geklärt.
Wie die große Liebe finden. Heute leicht gebären. Wie habe ich Erfolg im Leben? Wie überstehe ich die 40?
Von der Schule bis zur Rente fasst das Tutorial die praktischen Tipps der YouTuberinnen und YouTuber zusammen. Ein Lebenstutorial sozusagen. In diesem kleinen Clip will ich zeigen, wie man ganz einfach falsche Zahnspangen macht. Ich werde euch zeigen, wie man ganz leicht krank wird, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Bevor ihr euch Frauen nähert, müsst ihr natürlich erstmal geduscht haben. Oh je, Stichtag, Entbindung, Wehen, wie mache ich das? Pressen Sie meine Dame. Merkt euch, ihr seid euer eigenes Produkt. So erzeugt ihr eine Schneekugel, die alles mit sich reißen wird, auf eurem Weg. Menschen wie Mandela steuern ihr Leben, wieso ich nicht? 40 ist das Alter der Vernunft, das Alter der Weisheit. Hat es denn überhaupt was aufgenommen? Etwas runter und man sieht deine Brüste. Lass das. Wie Sie hören, sind Sie recht gut gerüstet fürs Leben, wenn Sie alle Teile von Artes Miniserie Das Tutorial angesehen haben. Und ganz nebenbei ist die Serie eine unterhaltsame Sozialstudie über das YouTube-Universum. Teilweise ganz schön erschreckend und manchmal auch etwas banal. Wiederholt dreimal das Wort super.
Die Miniserie Das Tutorial kann man sich auf der Arte Mediathek ansehen. Und jetzt kommen wir zum Thema Hate Speech im Internet. Amnesty International hat diesbezüglich zwei Studien herausgebracht, die Ergebnisse darüber präsentieren, wie Frauen auf Twitter diskriminiert werden. Dies beschreibt die Menschenrechtsorganisation ganz direkt als Menschenrechtsverletzung. Und genaueres über diese Studien und zum Thema digitale Gewalt an Frauen hört ihr im folgenden Beitrag. Soziale Netzwerke sind nicht nur ein Ort der freien Meinungsäußerung, sondern auch ein Nährboden für allerlei Hetze, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Sexismus, die Liste ist lang. Wie es um den Sexismus in sozialen Netzwerken besteht, hat Amnesty International vergangenes Jahr im Rahmen zweier Studien untersucht. In diesen Studien ging es darum, wie oft und auf welche Art und Weise Frauen im sozialen Netzwerk Twitter mit menschenverachtenden Kommentaren konfrontiert werden.
So I was referred to as a monkey, chimp, ape. To get lynched, stupid nog.
Always experience some kind of abuse online and you're visibly gender non-conforming, calling me a man in a dress, a freak show.
Literally, Twitter abuse made me buy a home security system. Shut up, you're fat, you're ugly, I should be raped.
I get called a nigger a lot, fat, a cunt, all sorts of things, simply because I'm a woman.
The threats I've gotten on Twitter and elsewhere have completely changed who I am, like really in a fundamental way. You know, like you don't get to be called these sorts of names, you know, every day for years on end and not have that affect you.
So klingt das Video Hashtag Toxic Twitter. Dieses Video ist auf dem YouTube-Kanal von Amnesty International zu finden und bezieht sich auf die Studien der Menschenrechtsorganisation. Verschiedene Frauen kommen zu Wort und sprechen über ihre Erfahrungen mit Diskriminierungen auf Twitter. Tony Wang, einer von Twitters Managern, bezeichnete den Microblogging-Dienst einst als meinungsfreien Flügel der Meinungsfreiheit. Doch ganz offensichtlich haben viele User des glorreichen Netzwerks der Meinungsfreiheit namens Twitter ein Problem. Und das nennt sich Frauenfeindlichkeit. In den Studien von Amnesty International wurden 288.000 Tweets untersucht. 778 Mal wurden in diesen Tweets Nutzerinnen der Plattform erwähnt. Bei diesen erwähnten Frauen handelt es sich um Politikerinnen und Journalistinnen aus den USA und Großbritannien. Unter ihnen alle britischen Angehörigen des Parlaments, alle weiblichen Abgeordneten des US-Kongresses und Senats und Journalistinnen, die für Blätter unterschiedlicher politischer Ausrichtungen schreiben. Diese Tweets wurden schließlich untersucht. In über 7% aller untersuchten Tweets wurden rassistische, homophobe, sexistische oder andere menschenverachtende Inhalte festgestellt. Bezogen auf die 778 Frauen, die erwähnt wurden, bedeutet das hochgerechnet, dass diese über 1 Million problematische oder missbräuchliche Nachrichten pro Jahr erhalten. Ein menschenverachtender Tweet gegen eine Frau alle 30 Sekunden.
There are real people behind those Twitter accounts spewing that disgusting vitriol. And it has an impact on real people like me.
When I saw the magnitude of them and the frequency of them, I was really overwhelmed. I felt unsafe.
It was also very specifically targeting me as a Jew and saying that I should be put to death in an oven. And there were a couple of organized Nazi groups who tweeted that they had their eye on me. And it was, to say it was very unsettling is to undersell it. It was terrifying.
If somebody has violated the community guidelines, if somebody is being offensive and abusive online, Twitter should honor its own community guidelines. Twitter should be able to enforce its own rules, and it's not.
Im Jahr 2015, also 8 Jahre nach der Gründung, begann Twitter sich langsam Fehler einzugestehen. Lange geschah dies nur mündlich. Mit der Zeit wurden die Twitter-Richtlinien immer mehr angepasst und ergänzt. An der Durchsetzung der Richtlinien scheitert es jedoch weiterhin. Noch immer können menschenverachtende Botschaften von Twitter-Usern unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit existieren. Im Rahmen des 35. Chaos Communication Congress im Dezember vergangenen Jahres hielt die Politologin, Aktivistin und Netzexpertin Anne Roth einen Vortrag zum Thema digitale Gewalt an Frauen.
Digitale Gewalt sind im Grunde alle gewaltförmigen Handlungen, die entweder mit Hilfe von Technologie oder beispielsweise auch in oder über das Internet stattfinden. In den USA gab es vor ein paar Jahren eine Umfrage unter Frauen und Männern. Da ging es um Online-Harassment, das heißt spezifisch die Öffentlichkeit. Wahrnehmbaren Sachen, die ganzen Fälle von Beschimpfung, Bedrohung, die sogenannten Shitstorms im Internet, solche Sachen, das war auch ganz interessant. Daraus kann man wenig überraschend auch, finde ich, erkennen, dass Männer schon auch sehr viel natürlich von Beleidigungen und Bedrohungen im Netz betroffen sind, gar keine Frage, aber sozusagen eher von den nicht ganz so gravierenden Formen. Die werden in der Regel mehrheitlich nicht in ihrer körperlichen Integrität bedroht. Wobei natürlich, wie gesagt, wenn man persönlich bedroht wird, die Ängste schon auch eine Rolle spielen. Aber Frauen und dabei dann jüngere Frauen mehr. Ich glaube, was wir zuallererst brauchen, sind Zahlen, Empirie, Studien dazu. Interessanterweise hat die Bundesregierung ja die Istanbul-Konvention unterschrieben, also das Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, wo ganz dezidiert drinsteht, dass die unterzeichnenden Nationen sich verpflichten, auch das Thema zu erforschen und mit Zahlen zu belegen. Das heißt, eigentlich hat sich die Bundesregierung verpflichtet, auch für Studien zu sorgen. Hat aber jetzt gerade in der Antwort auf eine kleine Anfrage dazu ziemlich deutlich gemacht, dass sie das erstmal nicht vorhat. Das heißt, hier muss einfach mehr gesellschaftliche Diskussion und mehr Druck entstehen, um das Thema zu mehr Relevanz zu verhelfen. Und dann, glaube ich, müssen Gesetze angepasst werden. Also unsere Gesetze beziehen sich eben auf Formen von Gewalt und Straftaten aus der Zeit vor dem Internet. Und da muss einfach mal geguckt werden, ob das überhaupt noch so greift. Und mein Eindruck von dem, was ich höre, auch von Anwältinnen, mit denen ich gesprochen habe, ist, dass diese Straftatbestände, die wir haben, nicht geeignet sind, um tatsächlich irgendwann mal zu Verurteilungen zu führen. Das ist die ganz, ganz große Ausnahme. Leider ist es auch immer noch notwendig, dass auch die Beratungsstellen Weiterbildung erfahren und mehr Ressourcen bekommen, um sich selber weiterzubilden und dann auch anderen weiterhelfen zu können. Da gibt es riesige Defizite aktuell. Das ist dringend nötig. Es gibt glücklicherweise inzwischen vom Bundesverband Frauenberatung Beratungsstellen und Frauennotrufe, dem BFF, ein Projekt zu digitaler Gewalt gegen Frauen. Die haben auch jetzt eine Webseite aktivgegendigitalegewalt.de gestartet, wo man sich so ein bisschen Hilfe holen kann. Und ich glaube, dass viele Frauennotrufe da jetzt inzwischen auch ein bisschen weiterhelfen. Es gibt auch das bundesweite Hilfetelefon zu Gewalt gegen Frauen. Die beraten zumindest auch zu dem Thema, sagen sie. Was die Qualität angeht, kann ich nicht sagen, weiß ich einfach nicht. Aber das ist zumindest was, wo man auch einfach auch anonym anrufen kann und vielleicht mal sich einen ersten Rat holen kann.
sagt die Politologin, Aktivistin und Netzexpertin Anne Roth. Das Ausmaß von Frauenfeindlichkeit auf Twitter haben kürzlich zwei Studien von Amnesty International untersucht. Eine Frau, die Twitter als Plattform der freien Meinungsäußerung nutzt, wird durchschnittlich einmal alle 30 Sekunden mit Morddrohungen, Vergewaltigungsfantasien, Entmündigungsversuchen oder anderen menschenverachtenden Kommentaren konfrontiert. Für viele Frauen und insbesondere Women of Color ist Twitter ein Ort der digitalen Gewalt und des psychischen Drucks. In der Vergangenheit hat Twitter zwar seine Richtlinien ansatzweise versucht, an diese Probleme anzupassen, dennoch existieren sie weiterhin und werden von Amnesty International zu Recht als Menschenrechtsverletzung bezeichnet.
Twitter has like changed the 21st century. It has rocked so many lives, changed the way organizations run, how we hear the news and how we operate and connect with different people. That's amazing. And I totally get that Twitter is about freedom of expression. But if women can't be free to express themselves, there's a real problem and Twitter needs to address it.
If people said to me the things they say to me on Twitter in a public square, that would be harassment, right?
This is how institutional racism thrives. This is how institutional misogyny thrives. This is how institutional xenophobia thrives. And this is how queer folks, people of color, feminists, trans folks, all of us are discriminated against because these are people who have these thoughts and they are able to freely spread them on Twitter.
If Silicon Valley can invent a self-driving car, they can figure out how to address the abuse on their platforms. They just have to care about it enough.
In einem Video auf dem YouTube-Kanal von Amnesty International kommen verschiedene Frauen zu Wort. Sie haben eins gemeinsam, sie alle haben digitale Gewalt und Diskriminierung erfahren und das auf der Plattform Twitter. Laut zwei kürzlich veröffentlichten Studien von Amnesty International wird auf Twitter alle 30 Sekunden ein menschenverachtender Kommentar gegen Frauen veröffentlicht.